Ein magisches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier bei mir im Inspirationspodcast. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich freue mich aber auch riesig, dass ich einen ganz wundervollen Gast heute da habe. Und zwar ist das Sebastian. Und Sebastian hat eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, hat eine riesengroße Vision und ich bin sehr demütig, dass ich heute Teil dieser Vision, dieser Geschichte sein darf. Und wie wir uns kennengelernt haben, erzählen wir gleich auch noch. Und wir haben super spannende Themen mitgebracht. Und am besten heißen wir jetzt Sebastian einmal herzlich willkommen. Hallo Sebastian, ich freue mich von Herzen, dass du da bist.
Hallo liebe Nadine, ja, vielen lieben Dank für dich, dass du mir den Raum gibst, hier bei dir im Podcast zu sein. Und ja, und ich freue mich jetzt einfach mega auf den Austausch und auf die Fragen.
Ja.
Wann du die Fragen mitgebracht hast und ja.
Ich bin vorbereitet. Erstmal, komm, lass uns erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Eigentlich heutzutage schon sehr modern, quasi übers Netzwerk, würde ich jetzt mal so sagen. Und zwar, die liebe Melina hat uns miteinander verbunden, weil Melina weiß, dass ich ja bei Greater war auf der Bühne. Melina und ich, wir kennen uns aus der Spiritual Life Coach Ausbildung von der Laura. Und sie hat gesagt, ja, ich habe hier jemanden, der hat da mal ein paar Fragen so wegen einer Rede, bla bla bla. Und habe ich gesagt, gib mal direkt meine Handynummer, kein Problem. Und das war ja, als meine Stimmbänder nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Deswegen haben wir eigentlich nur über WhatsApp geschrieben. Und heute ist das erste Mal, dass wir wirklich auch miteinander so sprechen. Und die Melina hat uns zusammengebracht. Und für mich war das irgendwie direkt ein Wink des Universums. Und ich habe ja innerhalb von kürzester Zeit gesagt, hast du nicht Bock, zu mir in den Podcast zu kommen? Und jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier.
Genau.
Ja, durch die Melina sind echt schon einige Kontakte entstanden. Sie kann echt enorm gut Energien lesen, Menschen verkuppeln. Das ist ihre Stärke. Und so sind wir auch hier zusammengekommen.
Echt. Ja, ja, richtig, richtig. Und irgendwie habe ich es auch direkt gemerkt, dass, dass ich euch auch unterstützen möchte in eurem Projekt. Und da möchte ich dir sofort auch die Bühne geben, den Raum geben. Erzähl uns gerne, was so aktuell deine Vision ist. Und dann gucken wir mal, dass wir noch in die Vergangenheit reisen.
Ja, meine aktuelle Vision ist, einen Film rauszubringen, der wirklich berührt, emotional tief geht und wo jeder Mensch was mitnehmen kann. Und das Thema, wie der Titel schon lautet, Let It Go. And grow.
Ich lebe den Moment. Das ist das Wichtigste. Schau nicht in die Vergangenheit, schau nicht in die Zukunft, sondern lebe im Jetzt.
Jeder kennt es vielleicht auch in seinem eigenen Leben. Hast du schon mal irgendwas losgelassen? Und dann warst du im Raum oder vielleicht keine Ahnung oder wusste nicht ganz genau, wie es weitergeht. Und dann ist wieder was Neues daraus gewachsen. Und diese Geschichte erzähle ich in einem Film durch meine eigene Geschichte, die ich durchlebt habe, von 2017 damals, wo ich mit meinem selbstgebauten Bambusfahrrad losgefahren bin, 2020 wieder zurückgekommen bin. Dann auch, was war danach? Auch total spannend, gehen wir nachher direkt noch ein bisschen mehr drauf ein. Und ja.
Sehr cool. Das war jetzt schon mal ein richtig, richtig guter Teaser. Und 2017, ja, also es ist ja schon ganz viele Jahre mittlerweile her. Und dann warst du 3 Jahre unterwegs. Du bist durch 26 Länder mit deinem Bambusrad gefahren. Und du hast mir auch die Erlaubnis gegeben, hier ein paar Bilder zu teilen. Den Teaser von dem Film vielleicht auch noch. Und das werde ich auf jeden Fall noch teilen. Und gehen wir doch mal zurück, vielleicht in das Jahr 2017 oder war es das Jahr 2016? Was hast du damals noch beruflich gemacht?
Beruflich, ich habe in München eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation, Umschulung, und dann war ich im Marketing bei SQLab. Mhm. War mein Lieblingschef, da habe ich echt wahnsinnig viel gelernt. Und der hat mich irgendwann rausgeschmissen.
Mhm.
Ich habe irgendwann die Kündigung bekommen und es war ein totaler Schock. weil ich habe es nicht verstanden. Das ist, ja, es lief eigentlich so gut, es hat harmonisiert und wir haben es super verstanden und dann kriege ich die Kündigung.
Mhm. Was war der Grund?
Der Grund war, er hat zu mir gesagt, hey Sebastian, ich brauche Menschen in meiner Firma, die mich ergänzen. Ich brauche nicht der gleiche Chaot, den ich selber bin, in meiner Firma.
Okay.
Und es hat erstmal richtig tief gesessen, denke mal, oh.
Mhm.
Und dann wusste erstmal gar nicht, wie ich damit umgehe.
Mhm.
Und dann, ja, dann war es so eine Zwischenzeit, da habe ich mal im Fahrradladen gearbeitet, aber wusste schon, es verändert sich krass stark was und ich weiß noch nicht wie. Und dann habe ich mal einen Film gesehen von einem Radreisenden, der mich inspiriert hat.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann angefangen, hey, ich gehe auf Weltreise. Und dann, ganz spannend, wieder auf der Fahrradmesse, bin ich zu meinem alten Chef hingegangen, der sagt, hey Tobi, wie sieht's aus? Ich fahre mit meinem Bambusfahrrad einmal um die Welt. Bist dabei, sponserst mich? Und er sagt, ja, sag Bescheid, was du brauchst. Ich schick's dir zu. Und ich bin mit heute immer noch sehr gut mit ihm in Kontakt. Ich habe ihn erst vor ein paar Monaten wieder gesehen in München. Ja.
Mega cool. Aber was, also Weltreise machen ja schon viele. Mit dem Auto, per Flugzeug, per Anhalter, ich weiß nicht was alles, ja. Aber wer kommt auf die Idee und macht das mit dem Fahrrad? Also, ne, wenn ich mir das vorstelle, mir tut der Arsch schon weh nach einer Stunde auf dem Rad. Und du bist einfach 40.000 Kilometer um die Welt gefahren. Also, was hat dich in dem Fall wirklich dazu getrieben, das mit dem Fahrrad zu machen?
Am Anfang war es auch noch unklar. Trampe ich einmal um die Welt, stricke ich den Daumen raus oder nehme ich ein Fahrrad? Und mich hat es einfach, weil ich selber gerne Rad fahre, weil ich dann auf einmal Menschen kennengelernt in München, die Bambusfahrräder bauen. Und da dachte ich mir, wow, cool. Und so, dass ich gern Sachen selber baue und handwerklich sehr geschickt bin, dachte mir, oh, das interessiert mich. Und dann bin ich mit denen in Kontakt gegangen und dann war es so, da war einfach klar, also ich baue mein eigenes Fahrrad. Und das war so mein Antrieb, ich will mein Fahrrad selber bauen. Und da war das richtig cool, weil mit Bambus ist ein ganz einfacher Werkstoff, wo man ganz viele Sachen bauen kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man vergleicht mit Aluminium oder Carbon oder anderen Materialien, was man bauen kann, ein Fahrrad, also ein Rahmenbau, ist Bambus die einfachste Art und Weise, einen Fahrradrahmen zu bauen. Und kann man mit ganz einfachen Werkzeugen, sehr verständlich. Und somit habe ich auch keine Ahnung gehabt. Ich war auch in einem Workshop, wie man Bambusfahrrad baut. Und dann haben ja mir jemand angeleitet, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und habe ich dann innerhalb von 2 Tagen meinen eigenen Rahmen gebaut. Sicherlich war nur noch...
Innerhalb von 2 Tagen?
Innerhalb von 2 Tagen. 2 Tagen geht der Workshop, da brauchst du deinen Rahmen. Sicherlich, ich habe dann nochmal... hinten dran nochmal geschleift, war nochmal ein paar Tage dort, dann kommen die Anbauteile dazu, also es war dann auch ein Prozess, da ging, glaube ich, über 2-3 Monate, bis das Fahrrad steht. Aber der Workshop an sich, der Rahmenbau, 2 Tage.
Cool. Mega, mega cool. Und lass mich kurz überlegen, dein Rad hat, oder du hast es ja immer noch, richtig? Du fährst immer noch damit los? es wiegt 17 Kilo, ist es richtig?
Also ganz genau, keine Ahnung, aber ungefähr 17 Kilo. Und es ist eigentlich sehr schwer für ein Reiserad. Ich kenne die anderen Reiserader, die meistens so 14 Kilo rum, also 2-3 Kilo deutlich weniger wie mein Bambusfahrrad. Aber für mich war einfach klar, ich mache, weil es ja gewickelt und geklebt worden ist, ich mache ja nochmal Schicht drum, hier nochmal Schicht. Das darf richtig stabil werden, weil für mich war klar, ich möchte mit diesem Fahrrad einmal um die Welt fahren. Und jetzt ein paar Gramm mehr oder weniger spielt ja keine Rolle. Hauptsache, das Ding ist stabil.
Ja, ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite zählt ja auch jedes Kilo immer, ne, wenn man auf Reisen geht. Egal, ob man so mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß unterwegs ist. Und du hattest 70 Kilo Gepäck dabei. Du hattest 3 Taschen. 2 Taschen, ne? 2 Gepäckträgertaschen und vorne noch 1 Tasche, richtig? Und ein Rucksack auch noch?
Nee, also ich habe alles am Fahrrad gehabt, die ganzen Packtaschen, also zwei vorne, zwei Lowrider nennt man sowas, dann hinten zwei, dann hinten auf den Gepäckträger eine und dann eine am Lenker. Und da war ich wirklich vollgepackt, ungefähr, ja, ist dir vorstellen, ich wiege immer so 68 Kilo plus minus, also kann man auch sagen 70 Kilo beim Fahrrad plus Gewicht, da habe ich ungefähr 140 Kilo bewegt mit meiner eigenen Muskelkraft. Und manchmal war das schon sehr schwer und anstrengend, aber irgendwann kommt man an den Tritt und ja, die Kraft wächst mit dem Fahren, und dann wird es auch leichter. Und
Ist das nicht
es war aber auch manchmal Passagen dabei, Berge, die sehr steil waren. Und es war immer einfacher zu fahren wie zu schieben. Sprich, ich bin manchmal im Zickzack den Berg hoch, dass ich die Steigung verliere oder dass mir die Steigung weniger wird. Weil es einfacher war, wie zu schieben, weil es sehr schwer war.
Ja, klar, 100, nee, dann ja nur noch so, sag ich mal, 90 Kilo schieben, ne, ist ja auch heftig, genau. Ja, zu den Steigungen und so weiter würde ich gleich gerne auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil wenn wir uns das so vorstellen und sagen, du bist 40 Kilometer, 40.000 Kilometer um die Welt gefahren, ist ja nicht alles nur flach, ne, da kommen wir aber dann gleich mal zu. In welchem Monat im Jahr 2017 bist du losgestartet?
Im Juni.
Okay, also Wetter war hier gut. So ungefähr. Und dann bist du Richtung Osten gefahren. Und du bist quasi aus dem Westen wieder zurückgekommen. Also, um schon mal das vorwegzunehmen, du hast es ja tatsächlich auch geschafft. Die 40.000 Kilometer einmal um die Welt. Und du bist gestartet in München. Und gibt es da auch Fotos, wie du losgefahren bist oder auch einen Film oder irgendwie sowas? Da habe ich nämlich auch dran gedacht, als ich mich hier auf unseren Termin vorbereitet habe. Ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie 20 Leute stehen und dich bejubeln. War das so?
Ja, also es war, ich habe am Anfang ganz viel auch, also ich war, es hieß Radkult-Festival in München und da wurde das Geburtstag von einem Fahrrad gefeiert. Also da war 2017 das Fahrrad 200 Jahre alt, das erste Fahrrad wurde vor 200 Jahren gebaut damals. Und auf diesem Festival bin ich losgefahren und dann waren auch ein paar Radfahrer dabei, die die ersten Kilometer mit mir gefahren sind. Da waren wir so eine Truppe von 10 und da sind wir zu 10 so die ersten Kilometer, ich glaube so die ersten 15 Kilometer zusammengefahren, bis dann alle so Stück für Stück dann wieder zurückgefahren sind nach München und ich dann weiter Richtung Süden, erstmal südlich von München und dann Richtung Osten.
Verrückt, es ist wirklich verrückt. Und wie war das Gefühl, als du damals losgestartet bist?
Ja, komisch. Immer so die Frage, habe ich jetzt alles, was ich brauche? Habe ich was vergessen? Aber erstmal war es total befreiend. Am Anfang hat sich's angefühlt, die ersten Tage, die ersten Wochen, ich mache hier einfach nur eine Ausfahrt, so eine kleine Tour und dann fahre ich wieder zurück nach Hause, nach München, zu meiner Wohnung. So war das Gefühl. Ich habe ja auch am Anfang viele Freunde besucht. Ich habe am ersten Tag meine alte Mitbewohnerin besucht, unterwegs und dann mit einem anderen Freund geschlafen die erste Nacht in Rosenheim und dann nächsten Tag nach Österreich. Das hat sich auch noch sehr vertraut angefühlt. Ja, das war erst so wirklich später, wo ich dann auf der Reise war, wo ich da wirklich mal 2 Monate unterwegs war, war mich dann auch so, ah ja, ich mache eine Weltreise. Weil am Anfang war es ja auch so, die Menschen, die ich getroffen habe, noch in Deutschland, Österreich, Slowenien, und ich denen erzähle, ich mache eine Weltreise, und die mich dann gefragt haben, wo bist du denn losgefahren? Ich sage, in München. Die haben mich erstmal angelacht und sagen, was? Und du willst eine Weltreise machen? Ja, aber du bist ja erst 2 Tage unterwegs, also ich weiß ja nicht, da ist ein komisch drauf.
Ja, und so dieses Gefühl, was du am Anfang hattest, so okay, ich bin jetzt erstmal hier nur auf so einem kleinen Trip unterwegs und ich gehe wieder in meine Wohnung zurück. Hast du deine Wohnung denn aufgegeben? Hast du komplett alles verkauft und warst sozusagen wirklich frei von all diesen Verpflichtungen, nenne ich das jetzt mal?
Ja, also da ist für mich auch immer wieder wertvoll, wenn man neue Schritte geht, auch die alten zu kappen, wirklich abzuschneiden. Und es war damals auch so. Ich habe die Wohnung gekündigt, ich habe sie übergeben, ich habe viele Sachen verkauft. Bei mir gab es keine Option, einfach rumzudrehen und dann habe ich mein Zimmer wieder in meiner WG. Nein, das gab's nicht mehr. War einfach ganz klar, es gibt's nicht mehr.
Und dann warst du in dem Sinne ja auch homeless.
Ja.
Und würdest du sagen, du hast auf deiner Reise in diesen 3 Jahren dann irgendwann aber deine Heimat gefunden?
Ein Stück weit ja.
Ja. Kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Lass uns mal schauen. Dann hast du irgendwann gemerkt, tatsächlich fahre ich nicht zurück und ich bin tatsächlich auf dieser Weltreise. Wann war so wirklich der Moment, wo du in dir gemerkt hast, da passiert was in dir, weil du merkst, das ist jetzt nicht hier nur so ein Urlaubstrip, ich mache jetzt mal eine kleine Fahrradtour und fahre dann wieder Richtung München zurück. Was ist da in dir das erste Mal vielleicht passiert? Vielleicht wie so ein Wachstumsschub?
Der erste richtige Wachstumsschub war eigentlich in der Türkei, weil ich habe vor 3 Monaten, bevor ich gestartet bin auf diese Weltreise, habe ich eine Frau kennengelernt und ich habe mich total in die verliebt. Wir waren auch dann kurz zusammen und ich habe alles Mögliche probiert, diese Frau zu überreden, dass sie mit mir kommt.
Ah.
Aber für sie war was anderes dran in dem Moment. Und dann war man so, okay, nur war für mich so, ich möchte aber dran festhalten oder und wie könnte das funktionieren auf der Reise? Vielleicht kommt sie mich besuchen, aber der Kontakt wurde immer weniger. Und dann in der Türkei hat sie dann Schluss gemacht mit mir.
Okay.
Und das war ganz traurig erstmal. Und denke mal, was passiert hier gerade? Aber dann habe ich so innerlich, dann glaube ich einen Tag später, ist sowas aufgegangen nach der Traurigkeit. Ist auch wieder, let it go. End quo. Habe ich gemerkt, das war noch so ein Anker in München, meinem alten Leben. Und jetzt habe ich das losgelassen und jetzt kann ich befreit reisen, weil jetzt fühle ich mich nochmal deutlich freier, kann mich nochmal mehr auf die Menschen, die ich treffe hier, tagtäglich einlassen, weil sonst war immer so, wie geht's ihr, was macht sie, wann können wir uns wieder austauschen? Das war dann einfach weg.
Obwohl du ja auf deiner Reise auch warst, hattest du noch das Gefühl, du musst dich trotzdem kümmern. Und das verstehe ich sehr gut, ne, dass es ja manchmal Menschen in unserem Leben gibt, um die müssen wir uns kümmern. Aber manchmal ist es halt auch viel schöner, zum Beispiel Freundschaften zu haben, die so ein bisschen bedingungslos sind. Oder? Jetzt ist das natürlich mit einer Beziehung. Hattest du von Anfang an gedacht, das wird funktionieren? 40.000 Kilometer? Du wusstest ja noch nicht, wie lange du unterwegs bist, ne, am Anfang.
Ja. Wir sind so blauäugig, oder ich damals, dass ihr dann sagt, ja, ich liebe doch die Frau und es muss doch irgendwie funktionieren und wie kann das gehen und so. Aber ganz ehrlich, es war total befreiend, ab dem Zeitpunkt, wo sie losgelassen hat und ich dann auch das Geschenk da drin gesehen habe. Dem war es ein Riesengeschenk, weil jedes Mal, wenn ich mich wieder dran erinnere an sie, weil sie mir das so wegen auch so mitgegeben hat, lebe den Moment, denke ich mir, ich lebe mir an jetzt und jetzt bin ich gerade in der Türkei und jetzt treffe ich gerade diesen Mann an einer Straße, mit dem ich einen Chai trinke und ich genieße es.
Sehr schön, sehr schön. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast Menschen getroffen. Wie möchtest du jetzt deine Geschichte weitererzählen? Möchtest du so ein bisschen der Welt entlang gehen, was dann so ein bisschen passiert ist? Oder gibt es eben auch Bullet Points, die du sehr gerne ansprechen möchtest? Und da gucke ich jetzt direkt noch mal kurz in deine Nachricht, weil wir uns ja auch wirklich vorbereitet haben. Und du hattest gesagt, du möchtest hier auf jeden Fall super interessante Geschichten erzählen und da bin ich natürlich voll der Fan von. Und warum ich ja auch so on fire bin von dieser Geschichte, weil du hast ja nicht nur gesagt, du gehst auf Weltreise, also das liebe ich ja schon, weil ich liebe es ja auch zu reisen. Und viele Länder, in denen du, die du durchgefahren bist, habe ich auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht genau deine Liste, aber ich glaube, ich weiß schon viele Länder, wo du gewesen bist. Und konnte ich so, da war ich auch, check, da war ich auch, check. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du hinfliegst, vielleicht mit einem Auto da, ne? Und mit dem Fahrrad. Also es ist ja wirklich, sind zwei verschiedene Welten, glaube ich, wie man dann auch reist. Und du hast ja auch, jetzt muss ich gerade noch mal auf meinen Zettel gucken, 40.075 Bäume gepflanzt.
Nein, das und stimmt nicht.
Was?
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Nein.
Okay, dann korrigiere es.
Ja.
Okay.
2221, die habe ich gepflanzt mit den Menschen, die ich getroffen habe. Damals war die Mission, die 40.000 zu pflanzen. Ja. Genau, aber ich habe einfach gepflanzt und habe dann, genau, jetzt gehen wir mit dieser Zahl, weil es geht nicht darum, was damals war, sondern was wirklich passiert ist.
Über 2000 Bäume hast du gepflanzt. Und was ist deine Vision hinter diesen Bäumen?
Ja, für mich war am Anfang schon klar, ich war als Botschafter für Plant for Planet, das ist eine Umweltorganisation, einmal um die Welt und pflanze Bäume den Menschen, die ich treffe. Und das hat einen total symbolischen Charakter und das versteht jeder. Und das war ich total berührend, auch wieder einen Baum zu pflanzen mit den Menschen, die ich getroffen habe. Und ich kriege heute noch Bilder von den Bäumen. Und so wie ein Baum wächst, bin ich selber auch innerlich gewachsen mit dieser Reise. Und es ist einfach ein schönes Symbol und damals auch so für die Nachhaltigkeit, hey, lass uns Bäume pflanzen für eine bessere und grüne Welt. Und erst jetzt merke ich so die tiefere Bedeutung dadurch. Dass, ich habe Samen gesetzt hier oder kleine Bäume und daraus ist jetzt was Neues an Ideen. Aber auch neue Begegnungen und Erfahrungen für mich gewachsen, wie so eine große Schatztruhe, wo ich immer greifen kann, mich daran erinnern kann und sagen, das habe ich auch erlebt oder das habe ich auch erfahren damals. Und nehme ich auch so für mich mit und das möchte ich euch oder alle, die hier zuschauen, euch auch mitgeben, meine Erfahrungen, meine Geschichten, die dich vielleicht inspirieren, vielleicht selber mal das Fahrrad zu schnappen und eine kleine Radtour zu machen. Oder vielleicht hast du selber was, oder jeder, wo du das gerade zuschaut, hat selber vielleicht gesagt, hey, ich wollte schon lang mal, Punkt. Und jetzt kann ich es anfangen. Also ich traue mich jetzt, ich nehme mir den Mut und ich mach's jetzt.
Ja.
Und pflanze genau. Den Baum und weiß nicht genau, wie es wird, aber ich mach's.
Ja. Und erste Frage. Wo hast du die Bäume hergehabt?
Ganz unterschiedlich. Also manchmal hat dann mein Gastgeber einen Baum organisiert, manchmal bin ich an einer Baumschule vorbeigefahren, habe einen Baum gekauft und habe als Gastgeschenk dann den Menschen geschenkt. Oder ganz einfach, ich habe einen Apfel gegessen und ich habe die Samen genommen und habe die in den Boden reingepflanzt.
Sehr cool. Ja. Und die zweite Frage jetzt, du hast gerade über Mut gesprochen, den Mut zu haben, wirklich etwas anzufangen oder auch umzusetzen. Also ne, wir sprechen ja jetzt immer von einer Vision. Ich spreche ja auch öfters in meinem Podcast über das Manifestieren oder mit meinen Coaches oder ne. Und es ist ja tatsächlich so, alles das, was irgendwann in die Realität kommt, muss ja vorher ein Gedanke gewesen sein. Und was würdest du unserem Publikum, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen als Tipp mitgeben, wie man diesen Mut wirklich vergrößert, um das, was in dem Kopf ist, diese Gedanken in die Realität zu bringen?
Ja, danke für deine Frage, sehr wertvoll. Was mir immer geholfen hat, was auch der Titel auch schon aussagt, ist, das Feld zu klären, weil ich habe auch mal vieles um sich herum. Ich habe damals die Wohnung gehabt dann an Gegenständen, die ich nicht mehr gebraucht habe. Also habe ich die Sachen verkauft. Ich habe dann wirklich die Wohnung gekündigt. Ich konnte nicht mehr zurückfahren. Und dann war einfach so, ich lasse hier Stück für Stück Sachen los. Und somit schneide ich mir den Weg ab, nach wieder zurückzugehen.
Aha.
Und dann ist wirklich nur noch so, okay, jetzt definitiv, ich habe jetzt hier überall Nein gesagt. Und jetzt darf ich definitiv einen anderen Weg einschlagen. Wie der ausschaut, noch keine Ahnung. Aber ich schlage definitiv einen neuen Weg ein. Und der neue Weg bringt mich zu neuen Erfahrungen. Und neuen Erfahrungen lerne ich was. Manchmal kleinere Learnings, manchmal größere. Aber ich lerne definitiv, weil ich eine neue Erfahrung mache. Ich sage also immer, es ist immer wertvoll, jeden Tag eine neue Erfahrung zu machen. Und wenn das auch einfach nur rückwärts auf die Toilette laufen ist, dann kann das vielleicht auch wertvoll sein, weil du merkst, wie fühlt sich das an. Und dann kannst du von dort aus wieder entscheiden, okay, ich laufe wieder so oder ich laufe so. Aber weil man oftmals so in Gewohnheiten ist, war immer so, oder man hat sich daran gewöhnt und es läuft in irgendeiner Form. Und dann hinterfragt man es nicht mehr und macht es nur noch. Und dann wird es so eingefahren. Und dann merke ich immer, jedes Mal, wenn ich was Neues reinbringe, bringe ich auch neuen Schwung rein. Neue Perspektiven. Und darin kann wieder neue Inspiration, neue Gedanken oder was komplettes Neues manifestiert werden.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin ja auch mutig. Jetzt habe ich dir vorhin auch schon erzählt, ich war ja früher im Konzern, habe da auch letztes Jahr losgelassen und es hat sich einfach nur sehr, sehr gut angefühlt, diese Klarheit zu haben und dieses Loslassen. Ne? Ich habe vorhin gesagt, es war wie so ein Detox plötzlich, ne? Wie so ein Schwall fertig war und einfach so. Jetzt bin ich auch sehr mutig und ich würde auch sagen, du bist sehr mutig. Ich weiß aber, dass oft auch Menschen zuhören, denen fehlt genau dieser Mut. Und vielleicht könnte das heute unsere Kernbotschaft auch sein, habe ich mir vorher nicht überlegt, das kommt mir jetzt, weil du gibst ja das ein oder andere Interview. Und natürlich möchte ich auch, dass unser Interview was ganz Besonderes ist. Und vielleicht können wir da nochmal gucken, was können wir den Menschen da draußen gerade wirklich als Tipp, ich sag jetzt einfach nur mal Tipp, es ist aber mehr als ein Tipp, weil eigentlich ist es ein ganzer Goldschatz, mitgeben, wie man wirklich diesen Mut aufbringt, loszulassen und nach vorne zu gehen.
Ganz kleine Schritte zu gehen. Und kleine Schritte, es könnte auch sein, dass du sagst, hey, du hast immer mit rechts gegessen und jetzt isst du mit links.
Und etwas anders machen.
Einfach irgendeinen Anfang, was anders zu machen. Das bringt für mich immer wieder neue Energie rein. Und es macht das Feld weit. Dann, ja, wirklich den Mut, vielleicht sich zu inspirieren lassen von einem Kinofilm.
Genau.
Aber auch von anderen Menschen, die schon gewisse Wege gegangen sind.
Ja, genau.
Hinzuhören, welche Erfahrungen haben denn die gemacht?
Genau, ja.
Dann vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, den du auch selber sagst, wow, das ist ein mutiger Mensch.
Ja.
Sieh ihm hin, tausch dich aus, frag ihn mal, wie ist das, durch welchen Prozess ist er durchgegangen? Was hat er erlebt, was hat er erfahren? Zuzuhören.
Ja.
Wirklich mal zuzuhören, was wir mir gerade das Leben, die Menschen, die Erfahrungen, die Gegebenheiten, die Situation gerade sagen.
Weißt du, bei mir war das damals auch so, eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, Nadine, hier ist ein Podcast, hör dir den doch mal an. Und das war der Podcast von Laura, Marlina Seiler. Und ich habe den gestartet zu hören und dann wollte ich mich ja 2020, also 2019 habe ich angefangen, ne, mit dem Gedanken und so weiter. Da kommen wir wieder dazu. Ich hatte einen Gedanken, ich hatte eine Vision und habe das dann auch in die Realität gebracht. Und ich habe mich mit diesem Podcast immer mit positiver Energie aufgeladen. Und es kam natürlich, ich habe dann auch die Themen gefunden, die mich genau wieder einen Schritt weitergebracht haben. Ne? Zum Beispiel Angst davor, auch einen Kredit aufzunehmen. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ich bin ja auch noch fest angestellt und wenn ich den dann irgendwann einfach von meinem Gehalt zurückzahle, aber ich möchte nicht am Ende meines Lebens da sitzen und sagen, boah, wie wäre das gewesen, wenn ich meine Backstube aufgemacht hätte? Ja, und dann natürlich auch 2-3 Jahre später das mit dem Coaching, ne? Also für mich gab es da auch gar nicht mehr dieses, mache ich das jetzt oder nicht, sondern ich habe nur noch gesagt, ich will sofort anfangen. Also, ne, man wird ja auch mutiger mit jedem Schritt, ne?
Und wie war dich dann, wo du den Schritt gegangen bist? Wie war der Schritt dann für dich, wo du gegangen bist?
Mit dem Coaching oder mit 2020 mit der Backstube?
Mit dem Coaching oder dein weiterer Schritt, wo du sagst, wow, jetzt gehst du in ein Feld, das kennst du noch nicht, das ist noch ungewohnt.
Ich war total on fire. Das hat mir so viel Energie gegeben. Das war unfassbar. Ich habe mich ja zu 2 Coaching-Ausbildungen angemeldet. Die habe ich beide gleichzeitig parallel gemacht. Ja, könnte man sagen, war ein bisschen viel. Passt aber zu mir, weil ich ganz oft halt Sachen mache, die auch Synergien ergeben. Tatsächlich hatte ich auch damals mit meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und parallel auch den Betriebswirt gemacht auf der Abendschule. Also genau, von daher war das für mich genau passend und es hat mir so viel Energie gegeben und auch ganz aktiv in dieses persönliche Wachstum reinzugehen. Weil wenn du ja eine Coaching-Ausbildung machst, kannst du eigentlich nur wachsen. Wenn du dich drauf einlässt, dann ist das schon alleine für dich eine Wachstumsreise und dann auch zu sehen, du kannst die Welt verändern, ne, weil du Menschen unterstützt, weil du deine Vision auch teilst, ne, und dann auch diesen Podcast. Das war für mich ein Podcast aufzumachen, diese technische Herausforderung. Es war total crazy, ne? Aber auch da, ich hatte diese Vision, ich wollte unbedingt diesen Podcast. Und es gab eine Freundin, die hat zu mir gesagt, Nadine, du brauchst jetzt nicht noch einen Podcast. Es gibt doch schon so viele Podcasts, ne? Also wenn du jetzt auch noch einen Podcast aufmachst. Und ich habe mich davon aufhalten lassen. Gott sei Dank nur 2 bis 3 Monate, weil diese Vision von meinem Podcast war so verdammt groß, ne? Dass es war, du hast es das auch in dem Interview mit Jonas gesagt, Calling. Also es, und jetzt kriege ich Gänsehaut. Und jetzt wissen wir, es ist genau das Wort, was uns jetzt gerade hier noch gefehlt hat. Manchmal ist es das Calling, was viel größer ist als der Mut. Und dann kannst du nur noch nach vorne gehen.
Ja, ja, kann ich nur bejahen. Manchmal landet es oder auch in mir. Immer, ja. Das ist jetzt dran.
Genau.
Da ist es herausfordernd, aber es ist jetzt dran. Und genau da drin, wenn ich da bleibe,
ja,
es annehme, ist es enorm, die Chance da zu wachsen.
Ja, genau das. Also dieses mit dem Podcast, ich weiß noch genau, wie ich hier saß und ich habe gedacht, wie schaffe ich das? Ich hatte keine Apple-ID, ich hatte das nicht und das hat alles nicht funktioniert. Ne? Und heute, guck mal, heute nutzen wir sogar ein neues Tool, weil ich gesagt habe, komm, ich möchte hier unserem Interview heute mehr Qualität noch geben, ne? Und wir probieren jetzt einfach on the flow, probieren wir ein neues Tool aus, wird schon funktionieren, ne? Und auch diese Zuversicht zu haben, alles ist gut, ne? Alles ist gut und du findest immer deinen Weg. Und jetzt kommen wir zurück zu deinem Weg. Jetzt sind wir voll abgeschweift, aber das passt so schön. Weil du bist dann von der Türkei aus weitergereist und es ist ja so, wenn man sich die Weltkarte einmal anschaut, wir kommen ja ganz, ganz weit über Land, ohne dass wir einmal irgendwie das Wasser überqueren müssten. Du bist aber irgendwo, warte, ich krieg's jetzt nicht gerade hin, irgendwo musstest du mit der Fähre fahren. Wo war das?
Ehre jetzt nicht, aber ich bin einmal mit dem Boot gefahren. Das war von Kolumbien nach Panama.
Ah, okay. Wie bist du wirklich dann quasi von der Türkei aus? Das kann man sich noch vorstellen, dass man mit der Türkei fährt man ja auch oft mit dem Auto oder so, ne? Das schafft man noch auch mit dem Fahrrad. Und wie ist es dann aber weitergegangen?
Ja, nach der Türkei kam Iran. Dann Indien, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapur. Und ich bin da überall mit dem Fahrrad durchgefahren. Da zwischendrin habe ich auch Passagen gehabt, wo ich mit dem Zug unterwegs war. Oder auch mit dem Bus. Aber es war total lustig, weil ich bin in Indien oder an der Grenze von Pakistan nach Indien. Und da hat mich der Grenzbeamte gefragt, wie ich hierher gekommen bin. Und ich war ganz stolz, ich bin mit meinem Fahrrad hierher gefahren. Und er so, nee, das kann nicht sein. Du bist jetzt nicht von Deutschland hierher gefahren mit dem Fahrrad. Sag ich, doch. Das war für ihn unvorstellbar. Und dann habe ich ihm gesagt, schau bitte mal auf die Karte, es gibt kein Ozean, Wasser dazwischen. Kann man wirklich von Deutschland bis hierher fahren mit dem Fahrrad? Es geht. Ich habe es gemacht. Hier. Ich bin hier. Ja. Und es ist auch sehr schön, wenn man mit dem Fahrrad reist, hat man eine langsame Geschwindigkeit, wo ich mich immer wieder anpassen konnte auf die Gegebenheiten, auf die Menschen, auf die Kultur, auf die Sprache, auf die Temperaturen. War immer ein fließender Übergang. Zum Beispiel dann Türkei, Iran, also man hat schon Ende von der Türkei gemerkt, ah, jetzt geht's wegen anders was anderes rein. Dann gab es auch so eine gemeinsame Sprache in der Türkei, aber auch im Iran. So am Anfang, die haben die gleiche Sprache gesprochen, so eine lokale Sprache dort. War immer so fließend, sicherlich dann die Grenzen, das macht schon nochmal anderes Geld, auch andere Sprache teilweise. Aber es war nie so wirklich, wie man so kennt, ah, jetzt wenn ich jetzt im Iran bin, dann ist es totaler Kulturschock. Nein, wirklich die Kulturschock, wo ich immer erlebt habe, war, wo ich in den Flieger eingestiegen bin.
Ja.
Und wieder ausgestiegen bin. Dann war ich auch total von der Zeit, von der Sprache, von der Mentalität her. Aber auch von einem Land zum nächsten reisen. Und dann gewöhnt man sich auch eine Gegebenheit ans Essen, an das Wasser. Viele kennen das vielleicht, reisen nach Indien und haben Durchfall oder haben Schwierigkeiten, da das anzunehmen. Und dann nicht so, ich habe da null Probleme gehabt, weil ich ganz Tag Sport gemacht habe, ich am Fahrrad sitzen und dann bin ich dort angekommen und da keine Probleme gehabt mit dem Wasser oder mit dem Essen.
Das war auch was ich mich nämlich gefragt habe, weil du hast dich ja wirklich sehr basic auch ernährt. Ne? Okay, das ein oder andere Mal wurdest du natürlich auch irgendwie eingeladen. Hast ja auch viele Familien auch kennengelernt, die dich dann quasi beherbergt haben. Und ansonsten hast du ja wirklich die ersten 2 Jahre mit einem Feuer gekocht. Ist es richtig?
Ja, also ich lebe selber vegan seit, ich glaube, 2012. Und habe Reis auch komplett vegan gemacht. Und am Anfang habe ich noch einen Gaskocher gehabt, die ersten 3-4 Tage, den habe ich wieder zugeschickt. Und dann Osten reist, das kennen ja viele auch, dann Türkei oder Iran, Pakistan oder Indien. Der Wechselkurs ist enorm gut für uns eher. Und es wird immer günstiger. Umso mehr in den Osten reist. Zum Beispiel in Myanmar damals war ich beim Friseur. Und der Friseur hat 80 Cent gekostet. Wenn ich noch 10 Cent mehr investiert hätte, hätte ich nur eine Fußmassage bekommen. Unter 1 Euro.
Wow.
Günstigste Land vom Wechselkurs für mich damals. Einfach nur mal so ein Größenverhältnis zu bekommen. Genau, und was war die Frage nochmal? Jetzt bin ich gerade zu wenig.
Wie du dich quasi ja ernährt hast, weil du warst ja wirklich...
Genau, mich ernährt, genau, das ist nochmal spannend. Genau, du warst spannend. Ja sehr
basic unterwegs.
Ja, wirklich. Genau. Also ich habe mich dann so in Asien oft, dann gibt es oft Stände an der Straße, Essensstände, habe ich dann auch in Restaurants, weil es richtig günstig war, teilweise 3 Euro, richtig gutes Essen bekommen. Also da überlege ich mir nicht, ob ich mir jetzt selber was essen koche für 3 Euro.
Ja.
Wenn du mit 10 Euro pro Tag lebst, sind 3 Euro voll in Ordnung. Also.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Du bist im Durchschnitt mit 7 bis 10 Euro am Tag ausgekommen. Es lag natürlich auch daran, dass du meistens ja Couchsurfing gemacht hast oder du hattest auch dein eigenes Zelt dabei.
Ja, also ich war am Anfang, habe ich mir das erstmal war es alles immer günstiger, Richtung Osten, wie ich schon erzählt habe. Und dann habe ich auch Radreisende getroffen, die mir erzählt haben, dass sie mit 10 Euro pro Tag leben am Anfang. Mhm. Und ich dachte mal, wenn die das hinbekommen, dann kriege ich das auch hin. Und dann war das doch mein Ziel. Und erst, glaube ich, so in Australien, Neuseeland, dann habe ich es wirklich so drauf gehabt, okay, 10 Euro, sonst habe ich manchmal noch vielleicht 12 oder 13 oder 14 Euro gebraucht pro Tag. Aber dann so die Hälfte von der Reisezeit, so nach eineinhalb Jahren, sage ich, okay, jetzt komme ich mit 10 Euro pro Tag aus, egal wo. Und ich habe das auf die Spitze getrieben. Ich habe dann in den USA nur noch 7 Euro pro Tag gebraucht, weil für was habe ich ausgegeben Geld? Für Essen. Punkt. Ansonsten habe ich im Zelt geschlafen oder ich habe einen Gastgeber gehabt, bei dem ich kostenlos schlafen konnte. Ich wurde oft zum Essen eingeladen von den Menschen, die ich getroffen habe. Ich habe sogar noch irgendwie, ich habe mir alles über so eine Daily Budget App, habe ich mir jeden einzelnen Cent eingeschrieben. Ich bin wirklich in den Supermarkt gegangen und gesagt, okay, ich hätte jetzt voll Lust auf Chips. Ich habe mein Budget angeschaut und gesagt, nein, heute nicht, geht nicht. Basic, was brauche ich? Ich brauche Bohnen, ich brauche Brot. Die günstigsten Sachen, konventionell. Damals habe ich die Sachen eingekauft und habe auch geschaut, die Preise verglichen von den Supermärkten. Ah, okay, in dem Supermarkt ist 5 Cent günstiger, also gehe ich in diesen Supermarkt, weil da kann ich mehr Geld sparen.
Und wie war das? Jetzt hast du wirklich ja auch irgendwie das Geld haben müssen für diese 3 Jahre. Ja, jetzt sagst du, okay, es waren im Durchschnitt dann 10 Euro, ne? Am Anfang vielleicht noch so 12 Euro, dann warst du bei 10 Euro, später warst du bei 7 Euro. Und wie stellt man sich das aber vor? Hattest du eine Kreditkarte, wo du überall bezahlen konntest? Weil du bist ja jetzt nicht von Land zu Land und hast immer die Landeswährung abgehoben.
Also mittlerweile kann man mit einer Kreditkarte in jedem Land, fast jedem Land, einfach an Geldautomaten und wirklich die Währung vor Ort raus. Es geht ohne Probleme, wenn die an dem westlichen Bankensystem angeschlossen sind.
Mhm, ja.
Also ein Land, zum Beispiel Iran, die sind nicht an unserem westlichen Bankensystem angeschlossen. Also von dem her war es damals auch für mich wichtig, dass ich mit Bargeld einreise, dass ich dann im Iran tauschen kann.
Okay.
Nehmen wir gern Euros, Schweizer Franken, gute Währung nehmen wir gern an, aber du brauchst Bargeld. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so, mit Bargeld einreisen und das musst du definitiv ausreichen, weil es gibt keine Möglichkeit, in irgendeiner Form an Geld zu bekommen, bekommen im Iran. Und ich war 2 Monate im Iran.
Wow, so lange. War der Weg wirklich so weit? Bist du wirklich jeden Tag immer gefahren? Oder hast du da auch ein bisschen Aufenthalt gehabt?
Ich habe für mich irgendwann, ich glaube so ab Türkei, Iran, für mich so eine Reisegeschwindigkeit festgestellt von 1000 Kilometer pro Monat. Ich habe im Schnitt, wenn ich auf dem Fahrrad gesessen bin, circa 100 Kilometer gemacht an einem Tag. Von dem her kann man dann gab es manchmal Tage, wo ich noch 50 gefahren bin oder 60. Also wirklich im Schnitt, wenn man es mal ganz realistisch sehe, ich bin so 15 Tage im Monat gefahren. Und 15 Tagen bin ich immer geblieben, so halb.
Okay.
Und somit habe ich dann auch mal 3 Tage dort verbracht oder eine Woche an dieser Stadt. Und dann bin ich erst wieder weitergefahren. Also ich war ja nicht auf Weltrekord, wie kann ich am schnellsten einmal um die Welt fahren, sondern für mich war ja auch das Ziel, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, mit den Gegebenheiten, ein Bäumchen zu pflanzen. Und und dann war ich mittlerweile echt dann knappe 2 Monate im Iran. Und das war, ich habe es geliebt, eine mega Gastfreundschaft im Iran. Wow, die war so, also ich wurde nonstop eingeladen. Also nur weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin im Iran auf der Straße, die haben mich eingeladen zum Essen, zum Übernachten, nonstop, einfach nur weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war.
Cool, also so cool, ne? Und das macht ja auch, das macht ja demütig auch und das zeigt einem ja auch, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie es auch immer in den Nachrichten gezeigt wird, zum Beispiel. Ne? Da sehen wir immer viel, was immer alles so Wildes passiert oder so. Aber wenn man wirklich mit den Menschen in Kontakt kommt, kann man ja ganz andere, schöne Erfahrungen machen. Ne? Und Jetzt erzählst du die ganze Zeit so vom Iran und ich weiß nicht, wie das ist bei den Zuhörern, Zuhörerinnen, ob sich nicht der ein oder andere jetzt hier denkt so, boah, das muss doch auch irgendwo auf dieser Weltreise super gefährlich gewesen sein. Und was würdest du sagen, war so der Moment, wo du die meiste Angst hattest? Und da will ich jetzt gar nicht auf die Situation in Texas zuerst, weil das, ne, wäre on top. Aber gab es vielleicht vor Texas irgendwo auch einen Moment, wo du Angst hattest? Vielleicht auch gar nicht wegen einer gefährlichen Situation, sondern in dir.
So dass ich dann echt lang unterwegs war, habe ich auch mal besser Menschenkenntnisse bekommen. Ah, kann ich Menschen vertrauen oder halte ich die Zeit hier so kurz wie möglich und schaue, dass ich weiterkomme? Das habe ich dann wirklich mal so weiterentwickelt, dass ich innerhalb von 10 Sekunden sagen konnte, den Menschen vertraue ich. Mein Hab und Gut an, mein Fahrrad und alles und bin in den Supermarkt gegangen. Nur mit Augen. Und ja, es gab auch schwierige Momente. Die Polizeieskorte von Pakistan, die war sehr anstrengend, 5 Tage. Weil,
Was ist da passiert bei der Polizeieskorte?
ja, also ich war im Iran, ich reise ein in Pakistan, mir war schon bewusst, hier darf ich nicht weiterfahren. Das habe ich von anderen Reisenden erfahren und dann dachte ich, okay, dann fahre ich halt mit dem Bus, weil das so ein gesundes Sperrgebiet ist. Das ist direkt an der Grenze zu Afghanistan und die haben ab und zu Kämpfe mit der Taliban oder das sind Konflikte, bewaffnete Konflikte und alle Ausländer dürfen sich nicht frei bewegen dort, nur die Einheimischen. Und somit bin ich über die Grenze und musste dann direkt in die Polizeistation. Und wenn ich raus wollte, musste ich fragen. Und da sind 2 Männer mit mir gekommen mit einer Kalaschnikow zum Einkaufen. Ich konnte
Und
mich.
wie bist du da dann wirklich auch weitergereist oder wie bist du quasi also durch das Land gekommen bis zur nächsten Grenze?
Ja, das war dann am Anfang. Das Gebiet heißt Baluchistan. Und das war dann wirklich eine Polizeieskorte, wo ich nonstop, muss man sich vielleicht so vorstellen, von einem Landkreis der Polizei im nächsten gefahren worden bin. Dann waren die Wechsel der Autos, dann waren da auch da so Grenzkontrollen teilweise auch, wo ich wieder Passport vorzeigen musste. Und dann wieder und wieder und wieder. Ich war auch dann wie hieß es nochmal, in Quetta, genau, Quetta heißt die Stadt in Pakistan. Also da habe ich gefühlt, war ich da ja, in der Kriegsstadt. Also wirklich da war jedes drittes Auto war gepanzert. Überall hast du Panzer gesehen, die auf der Straße gefahren sind, überall bewaffnete Soldaten. Ich habe mich gefühlt wie im Kriegsgebiet.
Und was hat das mit dir gemacht?
Ja, und das ist nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich war mittendrin. Und in Form, dass ich da mittendrin war, war einfach klar, hey, das gibt's jetzt gerade zu tun. Und da war in dem Moment keine wirkliche Angst da. So
Sondern
offensichtliche Angst, sondern die ist dann erst vielleicht dann schon später gekommen oder im Nachgang in so ruhigen Phasen mal oder ruhigen Momenten. Aber in dem Moment war einfach so klar, hey, das ist gerade dran. Zum Beispiel in der Stadt in Quetta, wo ich gerade erzählt habe, wo ich mich gefühlt habe wie im Kriegsgebiet, war auch ein gepanzertes Fahrzeug und ich habe das Fahrrad immer eingeladen in das Polizeiauto und da war der Raum zu klein. Und dann habe ich gesagt, hey, leg dein Fahrrad oben aufs Dach. Ja, ich gesagt, ja, ist ja gut und recht, aber irgendwie festbinden oder so, ihr fahrt ja wie die Wilden, rechts, links, vor, zurück, Vollgas. Ich kann ja nicht einfach das Fahrrad aufs Dach legen, das fliegt ja runter. Halt fest. Und dann musst du dir vorstellen, so eine gepanzerte Tür, hinten leichte Spalten, Spalt offen, habe ich die eine Hand rausgehalten, so oben drüber, und habe mit einer Hand mein Fahrrad festgehalten. Und so sind wir durch den Stadtverkehr durch. Und es ist nicht so wie in Deutschland, Autofahren mit Ampeln und so. Die Polizisten, ich habe es auch damals erlebt, die sind wirklich im Gegenverkehr gefahren, die Polizisten. Und wenn die Autos nicht weggefahren sind, hat das Fenster runtergemacht, hat seine Waffe oder seine Kalaschnikow dem anderen an die Nase gehalten, sagt, hey, überleg dir noch mal, ob du hier wegfahren möchtest. So geht's dort zu.
Und warst du ehrlich gesagt froh, als du da durch warst?
Ja. Definitiv, weil am Anfang fand ich das noch irgendwie cool und aufregend. Irgendwann war das mega anstrengend, weil essenstechnisch war man nicht so gut versorgt. Dann, du warst halt immer irgendwo eingesperrt in der Polizeistation. Die Polizei hat sich nur zu teuren Hotels gebracht, wo sie wahrscheinlich mit abkassiert haben.
Ja.
Und es war einfach so ein total enges Feld und ich war total fertig nach der Polizeieskorte. Ich war einfach so, ich will hier raus aus dem Land. Ich habe die Schnauze voll, es geht nicht mehr. Ich fühle mich total am Ende, ich will nur noch ab nach Indien. Und dann habe ich Couchsurfing gemacht in Pakistan und habe eine ganz andere Seite kennengelernt.
Ja. Da war dann quasi das, was du vorher erlebt hattest, wurde wieder ein bisschen gut gemacht sozusagen.
Voll, ich bin echt von einem Gastgeber überrascht worden zum nächsten. Und ich habe damals auch sogar den Sohn vom Vizepräsidenten kennengelernt, eine große Pressekonferenz abgehalten in Lahore, wo irgendwie 10 Kameras auf mich gerichtet worden sind und, glaube ich, über 300 oder 400 Millionen Menschen zur Primetime, 20 Uhr Nachrichten, ich gekommen bin im pakistanischen Fernseher.
Und du hast ja wirklich auf der ganzen Reise, auf der ganzen Welt über diese 40.000 Kilometer so viel Support erhalten, ne, von den Menschen, die du getroffen hast. Du sagst ja auch, du wurdest ja kein einziges Mal beklaut und alle sind ja immer so, ah, pass auf, wenn du dahin fährst. Ich selber war halt ja auch schon in Brasilien. Ich war in Rio, ich war in Sao Paulo und mir wurde auch nie etwas geklaut, ja. Also ich weiß nicht. Also es hat natürlich auch was mit der inneren Haltung zu tun, ne? Wie bewegt man sich auch durch ein Land, ne? Aber das fand ich halt so schön, dass du das auch gesagt hast, ne? Du hast halt so viel Vertrauen auch bekommen von den Menschen. Jetzt sagst du, okay, ne, du konntest die Menschen so ein bisschen lesen. Bei dem einen oder anderen hattest du natürlich auch nicht so ein gutes Gefühl, ne? Und da ist ja Menschenkenntnis auch wirklich wichtig und auch die eigene Intuition, die einen ja ganz selten irgendwie trügt. Und deswegen finde ich das auch so schön und möchte es auch nochmal hier mit dir zusammen betonen. Also die Welt ist tatsächlich viel besser als unsere Vorurteile oft.
Definitiv, kann ich nur bejahen. Für mich mittlerweile nehme ich das so wahr, dass jeder, egal was er oder sie gemacht hat in ihrem Leben, gut ist in ihrem Herzen.
Ja.
Jeder.
Ja.
Und manche Menschen wachen in Situationen auf, die sie in die Enge treiben. Und in der Enge machen die dann Sachen wie, dass sie jemand anders beklauen oder jemand anders eine Waffe auf ihn richten oder. Aber im Inneren, nein, sind wir alle gut. Und das habe ich erlebt auf der Weltreise. Es war so, egal wo ich hingekommen bin, ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Und ich war oft an dem Punkt, ich habe keine Ahnung, was gerade morgen passiert, wo ich heute schlafe, ob mir das Geld ausgeht unterwegs. Ob ich zum Beispiel auch in der Wüste, wo mir das Wasser ausging. Ich habe nur noch einen Schluck Wasser in meiner Flasche drin gehabt und ich wusste, die nächste Stadt kommt in 200 Kilometer. Und wenn ich nicht irgendwo hier auf dem Weg Wasser finde, dann wird es echt eng für mich hier. Und ich wusste,
Welche Wüste war das?
Im Iran.
Im Iran. Ja, genau. Das ist schön, dass du das ansprichst, weil genau über die Wüste wollte ich auch gerne noch mit dir sprechen. Wir könnten wahrscheinlich 3000 Stunden uns unterhalten. Jetzt sagst du, dir ist das Wasser ausgegangen, ne? Und du hattest noch 200 Kilometer vor dir. Wo kam das Wasser her?
Ich dachte, okay, zurückfahren sind 300 Kilometer. Vorfahren sind 200 Kilometer, also und heute oder am Tag kommen im Schnitt 4 Autos vorbei. Und es ist einfach beeindruckend in der Wüste, wenn man wirklich an solchen Orten ist. Da ist jeder menschliche Kontakt, wo man trifft, ist ganz klar, hier, hey, wir sind hier in der Wüste. Und hier helfen wir uns. Hier fährt keiner mit dem Auto am anderen vorbei. Nein. Der wird angehalten, wird gefragt, geht's dir gut? Brauchst du was? kann ich dich irgendwie unterstützen? Und wie bin ich wieder zum Wasser gekommen? Ich habe also nur nach vorne geschaut und immer, hä? Also da vorne sehe ich was. Auf der Karte ist nichts verzeichnet. Mhm. Null. Und ich bin mir jetzt unsicher, ob das jetzt eine Fata Morgana ist, ob ich das träume oder ob das Wirklichkeit ist.
Damals in der Werbung.
Ich fahre jetzt einfach mal dahin. Und dann wurde es größer und dann war da eine Militärstation mitten in der Wüste. Mit einem großen Eisentor.
Okay.
Und dann bin ich dahin gefahren, war ganz klar, ich frage jetzt nach Wasser.
Ja.
Und im Iran, in der Landessprache Farsi, heißt Wasser ab. Somit habe ich an der Tür geklopft und gesagt, ab. Und dann sind sie mit zwei eisgekühlten Wasserflaschen rausgekommen. Und ich so, wow, ihr habt meinen Tag gerettet.
Wow. Das war, da, du, die haben dir diese zwei Flaschen Wasser gegeben zum Mitnehmen dann?
Ja.
Da konntest du sogar noch mehr auffüllen?
Nee, das war ausreichend.
Okay. Wie viel Wasser hast du am Tag gebraucht?
Ja, das hing immer ab, wo ich war. Also, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ein krasses Erlebnis. Ich war ja auch in Wüsten in den USA auch. Oder in Zentralamerika war es auch sehr heiß. Und ich bin ja wirklich von minus 12 bis maximal 50 Grad auf meinem Fahrrad gesessen. Und da, wo es wirklich 50 Grad heiß war, habe ich teilweise 12 Liter an einem Tag getrunken. Und kein einziges Mal zum Pieseln war. Ich habe alles rausgeschwitzt. Ich habe auch damals wirklich so eine Salzkruste auf meiner Haut drauf gehabt. Da konnte ich mit dem Messer das Salz abkratzen fürs Abendessen.
Aber auch diese 12 Liter, die musstest du ja organisieren. Du musstest das ja vorplanen, du musstest das ja auch mitnehmen.
Ich habe immer so viel wie möglich mitgenommen. Also auch damals, wo ich in die Wüste gefahren bin, bin ich nicht einfach nur mit 2 Liter reingefahren, sondern mit, glaube ich, weiß nicht, 5 oder 6 Liter Wasser. Und war klar, ich bin auf der Straße unterwegs, hier kommen Autos durch, die kann ich wieder fragen. Es gibt auch irgendwann mal so eine Raststätte, wo es irgendwo wieder Wasser gibt. Da gab es so ein paar Ankerpunkte, okay, nach 100 Kilometer, da kann es wieder Wasser geben. Oder da nach 50 Kilometer, es gab so ein paar Hotspots, wo man aber auch nicht ganz genau wusste, ist es verlassen, ist es eine Ruine oder gibt es da wirklich Wasser?
Mhm.
Also sowas... Also 100% sicher? Nein. Also, und es war auch ein total komisches Gefühl, in die Wüste zu fahren. Die ersten Kilometer denke ich mir, habe ich alles? Essen, trinken, langt es bis in die nächste Stadt? Da gehe ich hier drauf.
Ja, wow. Also ich finde es mega. Ich war nur in Ägypten halt mal in der Wüste als Tagesausflug, ne? Beziehungsweise zweimal. Da ist halt ganz, ganz lange nichts, ne? Und da ist halt ganz warm. Und dann war ich auch einmal in Mexiko. Ich habe da allerdings so Glamping gemacht. Es war aber schon was anderes als ein Hotel, weil es war ja tatsächlich ein Zelt, zwar mit so einem hochgelegenen Bett. Aber wenn du weißt, was in Mexiko halt auch so rumläuft, ne, dann genau. Also es war sehr, sehr spannend. Also es reicht noch lange nicht an die Erfahrung, die du da natürlich gemacht hast. Und wenn wir jetzt gerade in Mexiko sind, dann hättest du noch eine interessante Geschichte auf jeden Fall aus Texas.
Ja, genau, Texas. Also wie schon vorher schon erwähnt, Pakistan war ich mit Waffen oder in El Salvador habe ich auch Waffengeschichten gehört von meinem Gastgeber, wo 2 Jahre zuvor war noch Krieg und er ist über Leichen gelaufen zum Arbeitsweg. Genau, also. Oder in Mexiko, im Norden von Mexiko, von meinem Gastgeber waren es, glaube ich, nur 300 Meter entfernt, sind 2 Kinder erschossen worden auf der Straße am Tag, weil die in ein Feuergefecht reingekommen sind. Und es war in unmittelbarer Nähe, wo ich geschlafen habe. Und da wird es einem anders. Ja. Und dennoch war ich immer beschützt. Die Einheimischen, die haben mich immer wieder gesagt, hey, hier ist sicher oder hier, ich gebe dir einen sicheren Space. Ja, und als ich dann weitergefahren bin, die Texas-Story, ich habe immer draußen gezeltet, einfach Zelt aufgeschlagen. Manchmal war da ein Schild gestanden, manchmal war da ein Zaun und ich denke mir, ja, ist halt ein Zaun da. Da kann man unten durch oder oben drüber. Und Schilder stehen in Deutschland auch viele rum. Also von dem her habe ich da gar nicht so viel Gewicht drauf gegeben, was da drauf steht. Ich war auch einmal in Neuseeland im Militär-Sperrgebiet geschlafen. wo es auch strengstens verboten ist, habe ich mittendrin geschlafen. Mhm. Nur einfach mal ein Gefühl für bekommt. Es war für mich keine Grenze. Es war einfach so, okay, da gehe ich drüber. Mhm. Und das ist nie was passiert. Wenn die Menschen mich gefunden haben, da war eher so, oh, du schläfst draußen. Hey, ich lade dich ein, komm zu meiner Familie. Und dann war ich so einfach so sicher. Ich habe einfach überall wild gezeltet. Ich habe mich oft versteckt. Und in den USA war ich zuvor in New Mexico. Das ist ein sehr offenes Land, Bundesstaat. Und dann komme ich nach Texas und da steht wirklich 99% Private Property, Zaun, Schild. Ich merke, Schild, Zaun, gehe ich wieder drüber, verstecke mich irgendwo im Busch oder im Wald und habe mein Zelt aufgeschlagen. Und dann irgendwann kommt ein Bauer vorbei mit einem Quad, kommt immer näher, sehe ich dann immer besser und dann war so, okay, wenn ich ihn sehe, sieht er mich wahrscheinlich auch gut. Jetzt gehe ich einfach mal zu ihm und frage mal, was es gerade braucht. Und dann war er mit der geladenen Pistole auf mich gerichtet dagestanden. Und ich so, wow, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich von der Waffe so direkt bedroht worden bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Und gleich war es so, wow, ich habe hier einen Fehler gemacht. Das ist sein Grund und Boden. Ich habe die Hände hoch nach oben gehalten, seit ich habe hier einen Fehler gemacht, bitte entschuldige. Ich weiß, es ist dein Land. Ich respektiere das. Und bitte gib mir Zeit, dass ich mein Zelt abbauen kann. Und dann hat er signalisiert, ja, er gibt mir die Zeit, ich kann das Zelt abbauen. Und muss bedenken, in Texas, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber in Texas ist auch das Gesetz, dass wenn du Land auf in Texas hast, dann darfst du jemand erschießen. Auf deinem eigenen Grundboden und wärst nicht gerichtlich belangt dafür. Das ist dein gutes Recht, jemanden zu erschießen. Und das wusste ich. Und von dem her hätte er mich erschießen können und wäre für ihn keine Konsequenzen daraus entstanden. Das ist für uns total ungewohnt in Deutschland, das zu hören. Aber das ist so in den USA, in Texas. Und das wusste ich. Also habe ich dann mein Zelt abgebaut. Mhm. Und dann habe ich festgestellt innerlich, ups, die Zeit, die mir ausgemacht haben, ich brauche doch ein bisschen länger. Und da war für mich unklar, fängt er jetzt an zu schießen? Mhm. Was passiert jetzt? Mhm. Ich war in Panik, ich war aufgewühlt, ich war im Schock. Und dann hat er nochmal meinen Namen gerufen, Sebastian, komm nochmal her. Dann bin ich nochmal zu ihm. Mhm. Und er hat immer noch die Waffe auf mich gerichtet. Und irgendwann war so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so innerlicher Krieg. So, was kann ich jetzt hier in dieser Situation noch tun, um am Leben zu bleiben? Und ich habe keine Antwort gefunden. Und dann war klar, ich kann immer. Was kann ich jetzt hier noch tun? Ich kann immer. Der steht immer noch mit seiner Waffe, geladenen Waffe vor mir. Ich kann wirklich nimmer. Und dann war auch wieder so ein Moment des Loslassens, let it go, dass ich dann einfach auch losgelassen sagte, okay, wenn es sein soll, dann erschieß mich hier und jetzt. Ich kann das nicht mehr, ich kann es nicht mehr aufrechterhalten. Von meinem eigenen Auge ist mein inneren Film abgelaufen, von meiner Vergangenheit, wo ich dann nochmal Bilder gesehen habe. Nehme, okay, das war's heute. Ich lass los, ich bin bereit, erschieß mich. Ich bin auf den Boden gesackt, in Tränen ausgebrochen, ich konnte nicht mehr. Und ab dem Zeitpunkt hat er für sich gemerkt, es ist vielleicht unangebracht, weiterhin die Waffe auf mich zu richten. Und hat die Waffe weggesteckt. Und dann gab es zum ersten Mal einen Raum, wo wir uns begegnen können. Uns austauschen, dann habe ich erzählt, was ich hier mache. Und dann hat er mich auch gefragt, wo ich jetzt hingehe. Und sagt, hey, ich pack jetzt zusammen, gehe zum nächsten Bauer, frag ihn, ob ich dort schlafen kann und schlag dort mein Zelt auf. Und dann hat er gesagt, hey, Sebastian, du kannst gerne hier auch schlafen.
Oh, im Zelt. War,
ja, und für mich war klar, ich bin durch für heute. Also nochmal so eine Situation, nein, danke. Die Sonne ist fast eh schon weg, es wird gleich dunkel. Also schlage ich mir hier mein Zelt wieder auf, wo ich es abgebaut habe, genau den Platz. Ich habe jetzt die Erlaubnis von ihm. Also Zelt wieder aufgebaut, ich habe dort geschlafen, eine sehr unruhige Nacht. Ich bin am Morgen früh so bei den ersten Sonnenstrahlen alles abgebaut gehabt, los an Highway, die ersten 10 Meilen gefahren und dann kam irgendwann ein Auto. Eine Frau ist ausgestiegen. Und der Sebastian, halt an. Und er, hey, woher kennt die Frau meinen Namen? Und dann hat er gesagt, ich suche die schon seit den ganzen Vormittag. Ich bin erst in die andere Richtung gefahren, jetzt in diese Richtung und bin jetzt echt froh, dass ich dich gefunden habe. Weil sie war die Ehefrau von dem Mann. Und sie hat gesagt, hey, uns tut es wahnsinnig leid, was gestern Abend passiert ist. Sie möchte sich nochmal entschuldigen. Sie hat dann Essen gebracht.
Oh.
Sie hat mir noch Geld gebracht und hat sich nochmal 1000 Mal entschuldigt und hat mir noch eine gute Weiterreise gewünscht. Hm. Und das war echt nochmal so total berührender Moment. Und das ist wirklich das so, okay, da ist was losgelassen. Hm. Dann ist was Neues daraus gewachsen.
Also eine faszinierende Geschichte, die dich, glaube ich, mit am meisten auch geprägt hat auf der Reise. Und ja, ich danke dir wirklich für diese ganzen Geschichten, für deine Wahrheit, die du mittlerweile ja auch sprichst. Ja, das hast du ja selber für dich eben auch herausgefunden, deine Wahrheit zu sprechen. Und ich glaube, du bist wirklich ein sehr gutes Vorbild für viele Menschen, die ihre Träume leben möchten und noch den gewissen Mut brauchen. Und ich würde dir jetzt gerne nochmal den Raum geben, deine Geschichte hier im Podcast heute rund zu machen und vielleicht auch nochmal einen kurzen Ausblick auf den Film zu geben. Und dann, ja, sind wir mit unserem Interview für heute erst einmal durch. Also ich gebe dir jetzt auf jeden Fall nochmal den Raum.
Vielen lieben Dank, Nadine, für den Raum, den du mir gibst, um meine Geschichten zu erzählen. Mich, ja, und euch allen hier, die diesen Podcast sehen werden, ja, euch den Mut zuzusprechen. Hey, ich habe keine Ahnung gehabt damals, 2017, wie man Zelt aufbaut. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man eine Kamera bedient. Ja. Ich wusste nicht, ob mein Geld ausreicht für diese Reise. Und meine Fremdsprachenkenntnissen, die waren bei Deutsch und gebrochenen Englisch. So bin ich gestartet. Und es war damals schon klar, ich fahre mit meinem Bambusfahrrad einmal um die Welt und es entsteht ein Kinofilm. Das habe ich 2017 schon gesagt. Und jetzt wird es Realität. Und somit möchte ich euch einfach den Mut zusprechen, wenn ihr den Ruf habt und merkt, oder eine Veränderung, oder sagt, hey, ihr steckt gerade fest in eurem Leben, dann probiert mal was Neues aus. Eine neue Erfahrung. Und geht von dort aus weiter. Auch wenn ihr keine Ahnung habt. Ich habe auch keine Ahnung gehabt. Und jetzt entsteht der Kinofilm, der nächstes Jahr rauskommt. Von dem her, geh los. Mach es. Und wirklich, let it go and grow.
Danke dir. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich werde natürlich in der Podcast-Beschreibung deinen Instagram oder euren, ihr seid ja ein Team, ne, euren Instagram-Kanal und auch die Website verlinken. Ich werde auch gerne über meinen Instagram-Kanal immer wieder zwischendurch was teilen, weil ich euch gerne auf eurer Mission auch unterstützen möchte. Und ich bin sehr, sehr froh, heute damit einen Teil dazu beitragen zu dürfen. Und ich kann mich wirklich nur von Herzen auch nochmal bei Melina bedanken, die uns zusammengebracht hat. Es ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich freue mich wirklich auf die Premiere von dem Film. Ja, und ich freue mich natürlich auch, dieses Video hier in die Welt zu bringen, weil es könnte noch unter Umständen etwas dauern mit dem Kinofilm, ein paar Monate. Von daher umso cooler, dass ja, du gerade auch einige Interviews einfach geben darfst. Es ist so, so, so cool, dass du auch jetzt, wo du wieder zurück bist, eben die Unterstützung immer noch bekommst, die du auf der Weltreise auch bekommen hast.
Ja, und jeder, wo das sieht und sagt, hey, ich möchte gerne mehr erfahren, Kommt gern zu unseren Events. Wir machen einmal im Monat ein Event. Der nächste ist Mitte November, dann wieder im Dezember.
Aber
ich
online,
schon mal
ne?
Eine Einblicke geben in den Rohschnitt, um Feedback zu bekommen und einfach ja mit euch zusammen den Film entstehen zu lassen. Wir wollen euch gern mitnehmen. Das seid ihr herzlich eingeladen.
Sind die dann online, die Events? Weil ihr hattet ja jetzt eins vor Ort. Was sagst du?
Die sind alle online. Die nächsten, es wird jetzt jeden Monat ein Online-Event stattfinden, bis der Film rauskommt.
Mega. Mega, mega, mega cool. Gibt es jetzt noch irgendetwas, was du auf jeden Fall ganz dringend loswerden möchtest?
Mach es. Geh los. Geh los.
Genau.
Ja, egal, was dich gerade auffällt, probier's aus und geh los und schnapp dir die Menschen um dich herum, die dir Mut zusprechen.
Ja. Ja, finde ich sehr schön, und das unterstreicht auch nochmal das, ne, was wir ja auch heute hier vorantreiben möchten, die Menschen zu motivieren, den eigenen Mut zu haben, loszugehen. Und in diesem Sinne bleibt mir jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als dir zu danken, Sebastian. Danke, dass du wirklich losgehst und so unendlich mutig bist. Und ich danke auch allen, die heute zugehört, zugeschaut haben. Vielen lieben Dank. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass ihr alle Sebastian unterstützt und auch natürlich die ganze Organisation Let It Go and Grow. Ja, wie gesagt, ich verlinke alles nochmal. Und in diesem Sinne sag ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen. Und ich schicke euch allen ganz viel Licht und Liebe.
Danke.
Ciao.
Ciao, vielen lieben Dank.
Mein Name ist Sebastian Gutmann. Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof im Schwarzwald. Es war hart, viele Verpflichtungen und Erwartungen an mich, die mich geprägt haben. Ich habe schon früh gelernt, zu funktionieren. Meine Mutter starb, als ich 16 Jahre alt war. Und mit 19 Jahren habe ich fast meine linke Hand bei einem Arbeitsunfall verloren. Und danach war klar, raus aus dem Tal. Ich bin nach München gezogen, in die Großstadt. Und dann habe ich angefangen, loszulassen. Und habe gemerkt, da tut sich eine ganz neue Welt auf. Ich bin mit meinem selbstgebauten Bambusfahrrad einmal um die Welt gefahren. 40.000 Kilometer, 3 Jahre lang. Viele Begegnungen, Kulturen, neue Menschen. Rein in ein völlig neues Leben. Immer weiter und weiter. Schon über ein Jahr unterwegs. Mittlerweile kriege ich Heimweh. Oh, ich habe schon über ein Jahr meinen Vater nicht mehr gesehen, meinen Bruder. Und in Schwarzwald. Ich muss sagen, hey, du hast schon so viel erreicht und du wirst noch so viel erreichen. Und du musst dranbleiben.
Beschissen geht's mir. Ich möchte einfach schreien. Und die Einsamkeit, die macht mir manchmal auch Kirre. Ja, und ich muss weiter. Da mir das Essen ausgeht, das Wasser ausgeht, ich kann nicht hier bleiben.
Chicken. danke dir, Leo, einmal.
You're host me. You're welcome.
Ich lebe den Moment, denn das ist das Wichtigste. Schau nicht in die Vergangenheit, schau nicht in die Zukunft, sondern lebe jetzt.